Ja, wir haben schon gehört, dass du mit spannenden anderen Dingen beschäftigt warst.
Ich war mit
gestern.
Spannenden anderen Dingen beschäftigt im Dienstbetrieb und konnte deshalb bei deiner offiziellen Aufnahme nicht teilnehmen. Das ist sehr schade tatsächlich. Aber ich habe mein Hauptthema vorbereitet und es hat auch was, so ein bisschen damit zu tun zumindest, was ich gestern gemacht habe. Und zwar geht es um Patient Blood Management in der Intensivmedizin. Patient Blood Management kennen wir ja alle. Ist ja ein großes Thema gewesen in den letzten Jahren im OP-Betrieb sozusagen, aber doch relativ wenig, wie ich finde, auf der Intensivstation bisher in den Fokus gerückt worden. Dabei wirft man teilweise ja doch mit Erythrozytenkonzentraten immer um sich und gerade in, oder auch anderen Gerinnungsprodukten, aber gerade wenn man jetzt die Sommermonate wieder anschaut und Corona sich anschaut im Background, ist doch die Zahl der Spenderinnen und Spender ordentlich zurückgegangen, sodass man da jetzt schauen muss, dass man doch vielleicht ein bisschen EKs spart. Also ich werde immer den Begriff EK verwenden, der steht für Erythrozytenkonzentrat. Es gibt andere Kliniken, da heißt es EKZ, whatever. Ich weiß nicht, Paula, wie heißt es bei euch?
EK.
EK, Gott sei Dank. Also du weißt, wovon
EK,
ich rede.
EK, TK und FFP.
Ja, genau, so heißt es. So heißt es in meinem Slang auch, aber in meinem neuen Krankenhaus heißt es EKZ jetzt und ich rede immer von EKs und alle gucken mich immer groß an.
Wofür steht das Z?
Für das Zentrat, würde ich vermuten.
Okay, richtig Premium.
Also, egal. Oder vielleicht, weil sie immer zwei geben gleich. EK2, ich weiß es nicht.
Spannend.
Ja, also alles ist möglich. Nichtsdestotrotz, also Patient Blood Management in der Intensivmedizin. Quellen habe ich diverse. Es ist eine schöne Übersicht im Intensivmedizin Up-to-Date tatsächlich dazu gewesen. Anfang diesen Jahres von Hof et al. Ich habe aber mich nicht darauf beschränkt, aber daran so ein bisschen auch entlang gehangelt, muss man tatsächlich sagen. Warum ist das Ganze tatsächlich wichtig? Ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, Anämien stellen ein Riesenproblem in der Intensivmedizin dar. Wir nehmen bei den Patienten täglich Blut ab, die Patienten haben sowieso schon Entzündungen, wir machen irgendwelche Interventionen, wir bringen Anfängerinnen und Anfängern bei, Arterien zu legen und ZVKs zu legen oder Scheldenkatheter zu legen, die blutig, etwas blutiger sein können, die Anlagen. Und mit der Anämie, die diese Patienten alle irgendwie dann mitbringen, steigt auch das Risiko für weitere Infektionen, die Transfusionswahrscheinlichkeiten hinzu und am Ende steigt natürlich auch die Mortalität von IntensivpatientInnen an, wenn sie an einer Anämie leiden. Man kann so sich das anschauen und kann sagen, circa 80% der Patientinnen nach Intensivaufenthalt haben eine Anämie und ganz spannend ist das, wenn man die nach einem Jahr auch wieder einbestellt und dann nochmal ein Blutbild macht, dann wird man feststellen, dass auch beim Großteil dieser Patienten diese Anämie auch ein Jahr später noch besteht. Also es könnte doch eigentlich ganz einfach sein, indem wir ein bisschen darauf achten, dass wir irgendwie das Blutbild optimieren, einfach ein bisschen Blut einsparen. Aber ab wann spricht man eigentlich von einer Anämie? Das ist allgemein bekannt. Denke ich eigentlich, ich wollte es trotzdem kurz wiederholen. Bei Männern ist es unter einem HB von 13 Gramm pro Deziliter, bei Frauen unter 12 Gramm pro Deziliter. Gerade bei chirurgischen PatientInnen ist es halt so, dass eine Anämie mit einem verlängerten Krankenhausaufenthalt insgesamt assoziiert ist, eben höhere Infektionsraten, habe ich schon gesagt, und insgesamt vor allen Dingen mehr Komplikationen. Die Mortalität steigende ist natürlich dann die Hauptkomplikation, die wir auf gar keinen Fall wollen. Und dabei ist es doch total einleuchtend, und es sollte auch selbst für BetriebswirtInnen so sein, dass es einleuchtend ist, dass ein konsequentes Anämie-Management am besten schon ambulant vorher quasi vor dem Krankenhausaufenthalt dazu führt, dass man das Outcome verbessert und die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus minimiert und damit auch die Kosten senkt und den Profit steigert. Also eigentlich sollten alle ein großes Interesse daran haben, dass man das umsetzt. Ja, was kann man tun? Die WHO empfiehlt seit 2010 Patient Blood Management, aber die Umsetzung, wenn man sich verschiedene Krankenhäuser anschaut, ist dann doch sehr unterschiedlich. Von ganz relativ strukturierten Herangehensweisen bis zu, muss sich irgendwer drum kümmern, ich bitte nicht, ist alles möglich, am Ende kümmert sich keiner. Wir kennen das Ganze, die WHO hat insgesamt 100 Einzelmaßnahmen definiert. Und auch die Intensivmedizin bzw. Intensivstation kann hier ihren Beitrag leisten. Natürlich kann die Intensivstation nicht irgendwie sich kümmern, dass der Patient einen ausgeglichenen Eisenhaushalt hat, bevor er ins Krankenhaus kommt. Aber doch bei allem, was wir so tun, ist es umso wichtiger, dass wir jeden Tag schauen. Es gibt drei große Säulen. Die erste Säule ist das Erkennen und Behandeln der Anämie. Die zweite Säule ist das Minimieren vom Blutverlust. Und die dritte Säule ist dann der rationale Einsatz der Blutprodukte. Der erste Punkt, Management von Anämien. Ja, das einfachste und gleichzeitig schwierigste, wie ich immer wieder feststelle, ist eigentlich erstmal die Anämie zu erkennen. Das ist noch relativ einfach, ne? Blutbild anschauen, oh Mensch, HB ist zu niedrig, wird wohl eine Anämie sein. Aber dann die Ursachenforschung. Da wird es dann schon ein bisschen spezieller. Die häufigste Ursache für eine Anämie ist der Eisenmangel. Das sind knapp um die 50% tatsächlich oder bis zu der Patientinnen, die das haben. Aber auf der Intensivstation gibt es auch noch ein bisschen mehr als Eisenmangel. Tatsächlich sind chronische Entzündungen hier zu nennen. Mehr Nährstoffmangel, gerade bei parenteral ernährten Patienten oder bei früh enteralisierten Patienten natürlich auch. Postoperativ, die dann doch nicht so viel an Nährstoffen zu sich nehmen, wie man sich das so wünschen würde. Eisen, Vitamin B12 und Folsäure sind essentiell für die Produktion von Hämoglobin und deshalb scheint es auch sinnvoll, da diese entsprechend zu substituieren, wenn da ein Mangel vorliegt. Jetzt ist es so, orales Eisen auf der Intensivstation ist sehr nebenwirkungsreich, also und auch die Compliance der PatientInnen im ambulanten Setting ist schon schlecht. In einem stationären Setting wird sie nicht viel besser sein, als dass einer, außer dass einer jeden Morgen sagt, du nimm bitte deine Tabletten ein. Und man braucht auch relativ lange, also eine lange Substitutionsdauer, bis da ein Effekt eintritt. Deshalb sollte es so sein, dass im akutmedizinischen Setting IV-Eisen zu bevorzugen ist. Man hat das auch mal untersucht. Wenn man Eisen substituiert, postoperativ, macht das einen Unterschied bei großen Bauchoperationen von circa einem HB-Punkt aus. Ich finde, das ist schon bemerkenswert. Ne? Im Zweifel ist das der Unterschied zwischen einem MK oder keinem MK. Das war die es gibt die Ironman-Studie. Ich finde immer diese Akronyme grundsätzlich mega geil. Ja, die hat Vorteile für Intensivpatienten durch Eisensubstitution auf der Intensivstation gezeigt. Der Fremdblutbedarf konnte im Rahmen dieser Studie um circa ein Drittel gesenkt werden. Also es waren 29,8% oder so, aber ich habe das mal großzügig aufgerundet, um den Stellenwert vom Patient Blood Management zu unterstreichen. Und ich habe es schon erwähnt, chronische Erkrankungen wie Tumor, COPD oder Nierenerkrankungen können Anämien triggern. Das liegt daran, dass einfach mehr inflammatorische Zytokine ausgeschüttet werden. Und das führt wiederum zu einer höheren Hepzidin-Ausschüttung in der Leber, was dazu führt, dass Ferroportin abgebaut wird. Das ist das Transportprotein für Eisen aus der Zelle. Und dadurch ist weniger Eisen verfügbar und es kommt zur Anämie. Voll simpel eigentlich, oder?
Fancy.
Alter, geil, oder? Ja, ich habe mich, also ich bin richtig stolz, das muss ich an dieser Stelle einstreuen. Ich habe einen Platz fürs EDIC bekommen für die Prüfung. Einer von, das war mega schwierig, ich habe 4 Stunden in der Warteschleife gehangen online, um mich anmelden zu dürfen, um 700 € zu überweisen, damit ich da teilnehmen darf. Und das habe ich jetzt schon mal gelernt. So, Hepzidin. Mehr inflammatorische Zytokine gleich mehr Hepzidin. Und das ist sogar ein biologischer Schutzmechanismus, das ist ganz spannend, weil Bakterien brauchen auch Eisen für ihren Stoffwechsel. Und wenn weniger Eisen verfügbar ist, ist der Bakterienstoffwechsel sozusagen verlangsamt. Aber auch die EPO-Gabe ist im Rahmen von Studien sinnvoll tatsächlich oder kann sinnvoll sein. Es gibt da Hinweise auf geringere Transfusionsraten. Spannend ist allerdings, dass es keine Mortalitätsvorteile durch EPO gibt, so dass ich das so ein bisschen in den Hintergrund stellen würde. Aber den Eisenhaushalt sollte man bedenken und im Zweifel würde ich dafür plädieren, großzügig zu substituieren. Ich denke, dass das sehr mangelhaft bisher diagnostiziert wird. Ich weiß nicht, wie das auf euren Intensivmedizinstationen ist, aber bei uns ist es eigentlich nicht. Eisenhaushalt wird eigentlich nicht untersucht.
Selten,
oder ja. Also es sei denn bei Langliegern, wo man irgendwie einfach mal dann doch mehr in die Breite streut sozusagen. Ja, was gehört zu einer ordentlichen Abklärung dazu? Differentialdiagnostik, also Blutbild, logisch, ne, großes Blutbild. Ich finde eigentlich auch, habe ich es aus meinen Zeiten auf der internistischen Intensivstation mitgenommen, ein Differentialblutbild für eine Aufnahme von einem richtigen Intensivpatienten, also nicht so einem postoperativen Durchläufer, sondern irgendwie na, selbst oder whatever, gehört schon dazu. Da verspielt man sich nichts, kostet auch eigentlich nichts und hilft einem schon viel weiter. Transferinsättigung sollte man bestimmen, Ferritin sollte man bestimmen. Wenn MCV oder MCH erniedrigt sind und der Ferritinwert erniedrigt ist oder die Transferinsättigung erniedrigt ist, dann hat man einen Eisenmangel. Und dann kann es sinnvoll sein, noch den löslichen Transferinrezeptor zu bestimmen, um einen zwischen der Eisenmangelanämie zu unterscheiden und der Anämie bei einer chronischen Entzündung zu unterscheiden. weil dann wäre es so, dass bei einer richtigen Eisenmangelanämie dieser lösliche Transferinrezeptor halt erhöht ist, während bei der chronischen Entzündung ist der normwertig beziehungsweise erniedrigt. Das ist die Differentialdiagnose, ändert aber an der therapeutischen Geschichte erstmal nichts, außer dass man bei einer chronischen Entzündung natürlich gucken sollte, wo ist denn die chronische Entzündung und da irgendwie rangehen sollte. Der Retikulozytenreproduktionsindex, beziehungsweise in anderen Laboren Retikulozytenindex genannt, der ist auch noch spannend. Manche Labore geben das automatisch mit aus, wenn man ein großes Blutbild macht. Der ist sozusagen sensibler als das Blutbild. Also wenn der erniedrigt ist, spricht das auch für einen Eisenmangel und es reagiert einfach früher, als man im Blutbild die Erniedrigung von MCV und MCH sieht, quasi. Ja. Das ist die Differentialdiagnostik so ein bisschen im Rahmen der Anämie. Dann die zweite Säule, Patient Blood Management, Minimierung von Blutverlusten. Ich glaube, das ist das, wo man am einfachsten dran arbeiten kann und es gleichzeitig mit am schwierigsten ist, weil jeder kennt die Kolleginnen und Kollegen, die ungefähr 17 BGAs brauchen pro Patient pro Tag, das ist ja noch nicht mal zwingend von ärztlicher Seite aus, sondern auch durchaus pflegerisch, das wird denen ja quasi in der Einarbeitung eingeimpft. Also ich habe das schon mehrfach erlebt, dass den Pflegekräften gesagt wird, Mensch, hier, ihr verstellt die Beatmung, dann müsst ihr 10 Minuten später oder eine Viertelstunde später oder eine halbe Stunde später, whatever, eine BGA machen und müsst die dem Arzt oder der Ärztin zeigen. Ja, Bullshit. Also, ist ja die Frage, was ich sehen will, ne? Also, wenn es einfach nur darum geht, die Oxygenierung zu optimieren, würde ich sagen, ist es das nicht, das Entscheidende. Das kann man auch mit einem Pulsoximeter sehen.
Es kommt halt immer drauf an, wie gut oder wie schlecht der Patient ist, ne? Also, ich bin voll bei dir, Johannes, dass man das irgendwie alles mit Sinn und Verstand machen muss. Auch so dieses Fest, jeder Patient bekommt alle 2 Stunden auf jeden Fall eine BGA. Wenn du da irgendwelche Weaning-PatientInnen hast, bei denen seit gefühlten 3 Monaten eh nichts mehr passiert, dann brauchst du den auch nicht alle 2 Stunden eine BGA machen. Aber wenn du halt den hast, der gerade irgendwie im septischen Schock dir völlig um die Ohren fliegt, dann macht das halt vielleicht Sinn, öfter als alle 2 Stunden eine BGA zu machen.
Absolut, da bin ich voll bei dir. Aber da interessiert mich auch nicht die Oxygenierung bei nach der Verstellung der Beatmung, sondern da interessiert mich ja vor allem die Laktatclearance und sowas. Ja, also es sind ja unterschiedliche Dinge, die man überprüfen möchte. Trotzdem muss man sich das mal vor Augen führen. Wir nehmen ja auch immer relativ viel Blut ab. Bei IntensivpatientInnen tun wir das jeden Tag. Und große Röhrchen natürlich, weil wir sind ja auf einer Erwachsenenintensivstation, ne? Große Patienten, große Röhrchen, das muss man sich ja, ist ja klar. Und Blutkulturen auch alle 2 Tage so ungefähr am besten. Und hast du nicht gesehen und davon gleich, was weiß ich, 735 Pärchen, obwohl ich ein großes Verfechter von 3 Pärchen bin. Ich finde das auch ganz wichtig, bei uns gerade eine SOP veröffentlicht worden, die heißt wieder auf 2 Pärchen hin, das muss ich gleich korrigieren, wenn ich wieder in der Klinik bin. Aber nichtsdestotrotz, der Blutverlust pro Patient pro Tag auf einer Intensivstation allein durch Blutentnahmen liegt bei bis zu 50 Minuten. So, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist halt eine ganze Menge. Das ist
halt krass viel.
Ja, und bei kardiochirurgischen PatientInnen hat man das mal untersucht und da ist man zu dem Schluss gekommen, dass im Rahmen eines durchschnittlichen Klinikaufenthalts in der Kardiochirurgie der Blutverlust allein durch Blutentnahmen bei ca. 450 Milliliter liegt. Das sind 2 EKs. Mein nächster Punkt, wir haben auf der Intensivstation das jetzt umgestellt auf neue arterielle Systeme, die das Blut bei der BGA bis auf das, was man wirklich quasi entnehmen muss, komplett in den Patienten zurückführen. Das ist, ich finde es gut, es gibt andere, die finden es nicht so gut, die erzählen, dass man das nicht braucht, weil man ja auch einfach, sage ich mal, das, was man vorher abzieht, könnte man ja auch einfach wieder zurückgeben. Und ja, das kostet das 3-fache im Vergleich zu den normalen arteriellen Systemen und hast du nicht gesehen. Wir haben das jetzt relativ pragmatisch sozusagen eingeführt. PatientInnen, die im Rahmen der Operation eine Arterie bekommen und wo klar ist, die bleiben vielleicht eine Nacht auf der Überwachungsstation, also eine typische zum Beispiel Karottes-TEA oder sowas, die kriegen das nicht. Die kriegen zwar die Arterie und da ist aber ja die Zahl der Blutentnahmen nicht so hoch, weil es nur eine Nacht ist. Jeder richtige, in Anführungszeichen, Intensivpatient bekommt das teure System und das blutsparende System, weil ich einfach davon fest überzeugt bin, dass man zwar das Blut irgendwie zurückgeben kann, ob das alles hygienisch so einwandfrei ist, sei nun mal dahingestellt, aber selbst wenn das alles so wäre, dann bin ich davon überzeugt, dass es trotzdem die meisten einfach nicht tun, sondern die 3, 4, 5 Milliliter abziehen und verwerfen. Genau so sieht es nämlich aus. Und tatsächlich ist das aber auch nur ein Punkt, dass diese Systeme sind jetzt ja relativ neu, die gibt es noch nicht flächendeckend. Was aber wirklich einfach zu handhaben ist, dass man die Blutentnahmeröhrchen auf die kleinstmöglichen Röhrchen umstellt, nämlich auf pädiatrische Röhrchen. Früher war immer das Argument, ja, die Laborautomaten können das nicht. Ich kann euch beruhigen, so die üblichen Hersteller von diesen Monovetten und wie sie alle heißen, da gibt's ja verschiedenste, die haben es mittlerweile so optimiert, dass diese Automaten universell sind sozusagen. Also, dass die, wenn es ein genormtes Ding ist, was zu dem Automaten passt, dann passt auch das pädiatrische Röhrchen da rein quasi. Und für das Blutbild braucht er nicht das Große, das reicht auch das Kleine oder für die Gerinnung oder so. Ne? Also da kann man immerhin den Blutbedarf bei der täglichen Blutentnahme um bis zu 50% reduzieren. Also das.
Da freuen sich doch aber auch die ganzen AssistentInnen auf den internistischen Normalstationen, die aus der winzigen kleinen Mikrovene dann halt keinen gefühlten halben Liter Blut abnehmen müssen, oder? Also warum führt man das nicht grundsätzlich ein?
Ja, vielleicht ist es einfach, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob da vielleicht der Sog in Anführungszeichen nicht mehr so groß ist oder so. Ja, gut, aber nichtsdestotrotz ist es tatsächlich so, jede Blutentnahme muss einfach kritisch hinterfragt werden. Und das ist eigentlich das, was ich auch ausdrücken wollte mit, man braucht nicht jedes Mal eine BGA. Man muss sich immer überlegen, gibt es eine Indikation? Das ist wie bei jedem, also wenn es keine Konsequenz hat, muss ich auch kein Blut abnehmen. Also das ist einfach die entscheidende Sache, wenn ich einfach nur ist so wie, man muss sich auch jeden Tag fragen, welche Laborwerte man ansetzt. Also es macht ja auch wenig Sinn, jeden Tag ein CRP zu kontrollieren. Allein schon, wenn man sich einmal diesen Laborwert verinnerlicht. Ja, verstehen viele nicht. Ich gucke jetzt, nicht weil ihr das nicht versteht, aber ich weiß, ich kenne ja diese Diskussionen, aber es ist ja einfach so. Also könnte ich aus der Haut fahren, könnte ich da, wenn ich das immer höre. Aber gut, egal. Insgesamt soll man Pound-of-Care-Diagnostik bevorzugen. Die brauchen weniger Blut, wenn es irgendwie möglich ist. Aber ich finde, das ist eher so ein recht allgemeiner Leitsatz sozusagen. Aber tatsächlich mache ich so, dass wenn ich Blutentnahmen ansetze für die Intensivstation, dass ich durchaus mal auf das Blutbild verzichte, wenn mal ein Tag, wenn ich eine BGA habe und jetzt keine Komplikationen erwarte und die Thrombus kann man auch den zweiten Tag wieder kontrollieren oder solche Sachen. Und den Rest habe ich ja eigentlich aus der normalen BGA. Die dritte Säule ist die Hämostase optimieren. Das ist eigentlich ganz normales Blutungsmanagement. Ja, jeder Patient, das kann man, glaube ich, verallgemeinern, profitiert von Basismaßnahmen wie pH-Optimierung, Temperaturoptimierung und Calciumoptimierung. Calcium kostet gar nichts, ist der Laborparameter, der in der BGA am wenigsten angeschaut wird, stelle ich immer wieder fest. Ja, Calcium, ja, da musst du mal eine Umfrage machen, wie viele überhaupt den Normwert kennen. Da wird's schon eng. Ja, also, man kann auch mal das Fibrinogen kontrollieren, wenn man schon Blutentnahmen macht, finde ich. Also mal gucken, ob da vielleicht doch irgendwie was möglich wäre. Da wird man sich auch wundern, da wird man zu spannenden Erkenntnissen gelangen. Da würde ich behaupten, bei der einen oder anderen postoperativen Patienten und wahrscheinlich auch bei internistischen IntensivpatientInnen. Und bei massiven Blutungen sollte man standardisiert daran gehen. Ne? Es gibt diese Bleeding Card, die kennen die meisten. Oder ihr habt bei euch intern in den Kliniken Schemata, nach denen gearbeitet wird, und hakt die Dinge wirklich ab, überseht da nichts. Und das rettet nicht nur Leben, sondern spart halt auch Blut. Und damit rettet man indirekt quasi Leben. Ja. Und die MTHs sind auch ewig dankbar. So ungefähr. Nein, die wissen das ja nicht, dass ihr das macht, aber wäre schon ganz gut. Dann, wenn es möglich ist, maschinelle Autotransfusion nutzen. Auch was, finde ich, was sehr wenig oder zu wenig gemacht wird, meiner Meinung nach, weil es einfach aufwendig ist im OP schon. Auf der Intensivstation quasi ist es natürlich nicht nutzbar, aber ich möchte hier nochmal ein Plädoyer dafür bringen, wenn man einen erwarteten Blutverlust von 500 Milliliter hat im Rahmen einer Operation, das ist tatsächlich relativ wenig, dann ist es in Studien so, dass die Nutzung von maschinell-schneller Autotransfusion halt sinnvoll ist. Man muss ja auch nicht sofort da das komplette System aufbauen. Man kann ja erstmal diesen Filter anbauen und den quasi in den Sauger laufen lassen und erstmal sammeln. Und wenn man dann feststellt, na Mensch, der ist doch jetzt, da sind jetzt 700 Milliliter drin, dann kann man das Ganze mal, kann man aufbereiten und den Patienten retransfundieren und dann freuen sich alle. Für ich ein Plädoyer singen möchte oder gebe, ist einfach der durchschnittliche zum Beispiel gefäßchirurgische Patient, der geht ja schon relativ vorerkrankt regelhaft in so eine Operation, der hat ein relativ hohes Blutungsrisiko, sage ich mal. Also es blutet einfach mal schnell so schupp, ne? So und nein, das kommt nie vor. Und meistens haben diese da war die Gerinnung nicht optimal, wenn das passiert. So, aber wenn das, dann ist es ja schon oft so, dass die auch eher mit einem 10er HB ins Rennen gehen, also die mit einer Anämie schon ins Rennen gehen und eine kardiale Vorerkrankung haben, selbst wenn sie nicht vielleicht nicht diagnostiziert ist. Und da kann man, wenn es wirklich akut blutet, finde ich, das dann auch verwenden. Das Problem ist, wenn man nicht sammelt, kommt man gar nicht in die Verlegenheit, weil dann ist es halt so, naja, der Sauger ist voll und dann kannst du es einfach wegschütten. So, das ist halt das Problem. Ja. Und es ist halt auch nicht, wenn man nicht das ganze System nutzt, ist es halt auch nicht so mega krass teuer, ne? Das muss man halt auch sagen, weil das ist immer ja das Argument, na, wenn wir das hier alles aufbauen und hast du nicht gesehen, der Sammelbehälter alleine ist nicht der Kostenpunkt. Ja, und dann nach wie vor, und das ist, finde ich, einer der zentralen Punkte, rationaler Einsatz von Blutprodukten. Ja, also einfach darüber nachdenken, auch da Indikation, das ist wie bei allem in der Medizin. Wir haben nach wie vor Übertragungsrisiko von HIV von 1 zu 1,4 Millionen, also jede 1,4 Millionte EK-Transfusion ist HIV-positiv sozusagen. Hepatitis B liegt bei 1 zu 1,3 Millionen und Hep C bei 1 zu 1,1 Millionen. Das ist jetzt auch nicht nichts, ne? Also im Lotto gewinnen ist unwahrscheinlicher zwar, aber weiß ich nicht. Dann besteht immer noch die Verwechslungsgefahr, finde ich mittlerweile relativ gering. Also wenn ich das mache, habe ich immer das Gefühl, ich gucke da schon drauf. Transfusionsbedingte Kreislaufüberladungen kommen in circa 1% der Transfusionsfälle vor. Fand ich jetzt auch, also jeder 100. Patient oder jede 100. Patientin. Auch nicht wenig. Trali, also diese transfusionsassoziierte Lung Injury ist wirklich tatsächlich relativ selten, auch wenn das IMPP das sehr gerne fragt, die in circa 0,08% der Fälle und eine Anaphylaxie, über die man ja immer großzügig aufklärt, ist 0,02% aller Fälle. Hat das jemand von euch schon mal erlebt bei einer Anaphylaxie auf dem Blutprodukt?
Nein, zum Glück nicht.
Oder schüttelt den Kopf. Dann Single-Unit-Strategie. Ich habe es zu Paula vorhin gesagt, in meinem aktuellen Krankenhaus heißt es immer EKZ und ich weiß nicht, ob das EKZ für zentral steht, das Z, oder für zwei, weil man jeder kennt das, ne? Gib mal zwei EKs. Nein, wir geben ein EK und wir gucken, wie es denn so ist. Ne? Es gibt keine Evidenz, die sagt, zwei EKs sind besser als ein EK. Also es ist, außer dass der HB-Wert halt mehr ansteigt, logischerweise. Die Transfusionstrigger wurden ja auch in der Empfehlung der Bundesärztekammer nochmal ein bisschen aktualisiert. Unter 7 Gramm pro Deziliter absolute Indikation sozusagen, wobei ich absolut immer noch so ein bisschen Anführungszeichen stellen möchte, weil es gibt ja auch junge, gesunde PatientInnen, gerade Patientinnen, muss man tatsächlich in dem Fall sagen, die durchaus mal ein 6er HB zum Beispiel postpartal haben und das gut überstehen. Ja, die würde ich dann nicht zwingend transfundieren. Ja, also man muss nochmal aktiv darüber nachdenken. Das ist ja eigentlich das, was dahinter steckt, ne? Ja, und dann der Zielwert nach der Transfusion ist ein HB von 7 bis 9 Gramm pro Deziliter, weil für kritisch kranke PatientInnen ohne kardiovaskuläre Erkrankung oder akute schwere Blutung. Also es gibt keine Indikation auf einen 8er oder 9er HB, mal eben noch zwei EKs drauf zu kippen nach dem Motto, der fällt in den nächsten 48 Stunden eh noch ab. Sowas habe ich auch schon häufiger gehört. Da kriege ich Puls. Ja, also das wird ja gerne so immer mal in der Visite. Ja, wir verlegen heute den Patienten auf Normalstation. Ja, das könnt ihr machen, aber dann gebt doch noch mal zwei EKs. Alter. Also
obwohl ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob das bei uns spezifisch ist, aber seit diese Transfusionsleitlinie angepasst wurde, erlebe ich ehrlich gesagt eher das Gegenteil, dass wenn ein Patient intraoperativ zum Beispiel akut blutet, dass halt dann manche auch das so ein bisschen übertreiben und sagen, nein, du darfst den erst transfundieren, wenn der HB unter 7 ist, was ja irgendwie aber auch
Quatsch
ist.
Ja, das ist ja totaler Quatsch.
Wenn der Patient gerade akut blutet und also das finde ich irgendwie dann auch, das ist ja so, ist das ja auch nicht gemeint. Ja.
Ihr könnt mich jetzt leider nicht nicken sehen. Es ist aber genau so, ne? Also der HB, das kann man auch nochmal betonen, der hängt unglaublich nach, weil er nur eine Konzentration angibt oder ein Konzentrationsverhältnis. Und ihr seht die akute Blutung quasi in der BGA noch nicht und der blutet ja trotzdem. Das kann man sehen im Sauger oder in den Bauchtüchern oder wo auch immer. Und natürlich sollte man da nicht darauf warten, dass der HB 7 oder drunter ist und dann anfangen zu transfundieren, weil dann fängt man das ganze Geschehen einfach nicht mehr ein, wenn man dem Ganzen hinterher rennt. Nichtsdestotrotz, das bezieht sich auf PatientInnen, die in einem stabilen Blutungssetting sozusagen sind. Das muss man auch nochmal sagen. Ja. Ansonsten gilt für jede Transfusion die individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung. Wir haben es gerade kurz angesprochen. Man kann sich an ein paar Parametern so langhangeln. Empfehlenswert ist hier zum Beispiel zentralvenöse Sättigung. Die kann man sich anschauen. Ja, die sollte irgendwie schon über 70% liegen. Wenn die da drunter liegt, könnte das ist eine schwache Empfehlung, aber könnte ein Indikator sein für einen Transfusionsbedarf oder ein steigendes Laktat. Ich finde, beim steigenden Laktat ist das so ein bisschen Vorsicht zu genießen, wenn man das so liest, weil für ein steigendes Laktat gibt es ganz, ganz viele Gründe. Und jetzt wäre nicht der Erste, der mir einfallen würde, dass das die Anämie ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man sich mal eine schöne Urosepsis anguckt, die ja oft fulminant abgehen, aber dann sehr antibiotikasensibel sind, sage ich mal, und sich auch gut wieder einfangen lassen. Und wenn man sich dann da mal Laktatwerte anguckt im BGA-Verlauf und sieht, dass so dem Patient geht's klinisch eigentlich schon wieder ganz gut, das ist das blühende Leben sozusagen im Vergleich zu den 24 Stunden vorher, hat aber immer noch ein Laktat von 4 oder 5, wo man sagen würde, na ja, gut, er hatte jetzt vielleicht mal 8, aber also fällt viel, viel langsamer ab, als wir die klinische Besserung sehen. Das ist einfach nur ein Plädoyer dafür. Laborwerte sind toll, aber guckt euch die PatientInnen einfach an und entscheidet das Ganze danach. Ich möchte eigentlich, ich bin schon wieder am Ende. Ich habe 4 Take-Home-Messages und ein Codewort für euch. Die erste Take-Home-Message ist, diagnostiziere die Anämie so früh wie möglich. In meiner perfekten Welt wäre es so, die würde schon vor dem stationären Aufenthalt diagnostiziert und behandelt werden. Da sind wir leider noch weit von weg, aber das fände ich großartig. Zweitens, wenn du sie diagnostizierst hast, behandle sie auch und schreib nicht nur auf, ja, Eisenmangelanämie und bitte ambulante Kontrolle. Drittens, arbeite blutsparend. Das gilt für alle, das gilt für Chirurginnen, das gilt für Internistinnen und das gilt für Anästhesistinnen und Intensivmedizinerinnen. Also Indikationen für Blutentnahmen müssen stimmen. Und viertens, die Bluttransfusion sollte nur erfolgen, wenn die richtige Indikation dafür vorhanden ist und nicht einfach mal prophylaktisch. Das Codewort für dieses Thema ist Erythrozyt.
Ach, wie schön.
Ja, war einmal das Leben sozusagen. Also Erythrozyt müsst ihr eingeben und gibt's von euch Fragen?
Ja, und zwar, was ich mich immer frage, ist, wenn du doch so ein EK anhängst mit diesem speziellen Transfusionsschlauchsystem.
Ja, mit dem Filter, ne? Und so.
Genau, dann bleibt ja doch eine ganze Menge von diesem EK in diesem Schlauch. Darf ich aus transfusionsmedizinischen Gesichtspunkten danach nochmal 500 Milliliter Vollelektrolytlösung an dieses spezielle System dranhängen? Weil ich finde, das ist ja voll die Verschwendung, weil da bleibt ja doch eine nicht irrelevante Menge EK in dem Schlauchsystem zurück.
Es gibt tatsächlich nichts, was aus medikolegaler Sicht, ich finde das auch ein wunderbares Wort, dagegen so sprechen könnte, weil ich das verdünne ja sozusagen nur das schon vorhandene EK. Und wenn ich den Zugang anspülen würde, zum Beispiel mit 10 Milliliter Nazel und das EK darüber läuft, verdünne ich es genauso. Oder?
Das stimmt.
Also ich bin da immer ganz pragmatisch bei solchen Dingen. Das hat natürlich jetzt keinen Anspruch auf juristische Prüfung, sondern das ist einfach meine Herangehensweise an solche.
Ich mache das auch. Ich habe mich nur gefragt, ob es irgendwas gibt, was dagegen spricht.
Ja, nee, aus meiner Sicht nicht. Ich wurde übrigens gestern gefragt, also auch witzig, man zwingend einen Anästhesisten braucht, um einen Morphinperfusor zur palliativen Sedierung zu verordnen.
Nein.
Ja, das war auch meine Antwort, aber fand ich auch eine
Warum
spannende.
Warum zur Hölle?
Ja, das war auch eine medikolegale Frage. So, damit möchte ich...
Also wenn, dann braucht man einen Palliativmediziner, ja?
Das stimmt, genau das habe ich auch gesagt.
Gott.
Ja, also damit möchte ich schließen zu diesem Thema. Es war mir eine Freude und ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch ein bisschen Spaß damit gehabt. Vielen Dank, ich wünsche Paula gleich einen ruhigen Dienst und mir selber
Dankeschön.
Auch ein schönes Frei.
Ja, wünsche ich dir auch, Johannes.
Mach's gut, tschüss.